In einer warenproduzierenden Gesellschaft findet die Produktion einerseits als Privatproduktion statt. Ich produziere für mich, hat mir, also wenn ich jetzt selbstständiger Warenproduzent bin, hat mir keiner was reinzureden. Gleichzeitig haben wir aber arbeitsteilige Produktion. Ich bin darauf angewiesen, dass mir andere die Vorprodukte liefern, die ich benötige für mein Produkt. Und umgekehrt bin ich darauf angewiesen, dass andere meine Produkte benötigen, damit ich im Tausch was einnehme, um dann wiederum das kaufen zu können, was ich brauche. Also es gibt auf der einen Seite eine allseitige stoffliche Abhängigkeit, vermittelt durch die Arbeitsteilung, auf der anderen Seite aber eine Privatproduktion, wo keiner etwas mit dem anderen zu tun hat. Wenn ich jetzt privat so produziere, dann kann mir das durchaus passieren, dass das, was ich produziere, für den Rest der Gesellschaft bedeutungslos ist, nutzlos ist. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Verhältnis zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit, dass ich entweder was Nützliches für die anderen bringe oder eben auch nicht. Ja, aber wie wird mir das mitgeteilt? Nicht etwa, dass man sich zusammensetzt, also in irgendeiner gesellschaftlichen, kooperativen Weise und darüber redet, was man braucht, was nützlich ist oder was nicht nützlich ist, sondern mitgeteilt wird mir das über die Eigenschaften meines Produkts als Ware. Wenn mein Produkt unverkäuflich ist, wenn es offensichtlich keinen Wert hat, dann ist das die Information, ich habe keinen Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit geleistet. Wenn man mir das Ding hingegen aus der Hand reißt, dann ist das die Information, ich habe einen ganz wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit geleistet. Nur so macht sich das natürlich keiner klar, sondern es erscheint als eine objektive Eigenschaft dieser Ware. Sie hat Wert oder sie hat keinen Wert. Sie hat einen Wert von einem großen Umfang, einen hohen Wert oder einen niedrigen Wert. Also die gesellschaftlichen Beziehungen der Produzenten erscheinen als dienlich gegenständliche Eigenschaften einer Sache. Das ist ganz kurz gesagt der Warenfetisch. Aber heißt es nun, dass dieser Warenfetisch einfach nur falsch ist? So wird er nämlich auch häufig aufgefasst. Also dass es nur darum gehen würde zu sagen, naja, das sind doch gesellschaftliche Beziehungen und nicht einfach die Eigenschaften von Waren, unabhängig von den Menschen. Das ist doch eine völlig falsche Auffassung. Es geht doch um die gesellschaftlichen Beziehungen und der Marx will hier irgendwas Falsches aufdecken. So einfach ist es nicht. In diesem Abschnitt über den Warenfetisch betont nämlich der Marx, den Produzenten der Waren, denen erscheinen ihre gesellschaftlichen Verhältnisse tatsächlich so, wie sie sind. Die sind nämlich nicht unmittelbar gesellschaftlich. Also dass da ein Kooperationsprozess stattfinden würde, wo man drüber kommuniziert, wer was wie viel produziert, sondern die Produzenten stehen tatsächlich nur in einem sachlichen Verhältnis. Nicht die Produzenten kommunizieren, sondern ihre Waren kommunizieren. Ich trage meine Ware auf den Markt, erfahre dort, wie hoch der Preis dieser Ware ist. Also sozusagen die Ware, Geld und andere Ware, die kommuniziert miteinander, aber nicht die Produzenten. Insofern ist in der bürgerlichen Gesellschaft der Warenfetisch eine Realität. Das ist weder eine Manipulation, noch ist es eine Einbildung, noch ist es eine falsche Vorstellung. Das ist real in der bürgerlichen Gesellschaft. Falsch wird der Warenfetisch nur dann, wenn er verallgemeinert wird, wie Marx das nennt. Er hat einen sehr schönen Begriff dafür genommen in diesem Kapitel. Wenn der Warenfetisch verallgemeinert wird zu einer gesellschaftlichen Naturtatsache. Gesellschaftliche Naturtatsache, das muss man sich eigentlich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Gesellschaft und Natur stellt man ja normalerweise so gegenüber. Gesellschaft, das ist das, was die Menschen machen. Natur, das ist, was ohne Zutat der Menschen vorhanden ist. Und jetzt spricht der Marx von einer gesellschaftlichen Naturtatsache. Damit ist gemeint die Auffassung, dass dieser Warenfetisch, also dass gesellschaftliche Beziehungen als Eigenschaften der Dinge vorhanden sind, dass das notwendigerweise in jeder Gesellschaft der Fall sein müsste. Dass also nicht gesehen wird, dass das ein Spezifikum der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist, sondern anscheinend ist jede Gesellschaft eine warenproduzierende Gesellschaft. Das ist in der Tat falsch. Also es ist nicht falsch, dass der Warenfetisch in der bürgerlichen Gesellschaft Realität hat. Falsch ist die Auffassung, dass jede Gesellschaft so etwas wie einen Warenfetisch hervorbringt. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt an. Ich kann es an einem hübschen Beispiel vielleicht ein bisschen plastischer machen. Adam Smith, der Begründer einer der Begründer der bürgerlichen ökonomischen Theorie, hat im 18. Jahrhundert gelebt, 1776 sein berühmtes Werk über den Reichtum der Nationen veröffentlicht. Der hat im zweiten Kapitel die Frage aufgeworfen, was denn den Menschen vom Tier unterscheidet. Und hat da geantwortet, naja, die Philosophen, die hätten da schon ganz viele Gründe angeführt, aber der wirkliche, der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und Tier besteht darin, dass Menschen tauschen, Tiere aber nicht. Man hätte zwar schon oft gesehen, dass sich zwei Hunde um einen Knochen streiten, aber man hätte noch nie gesehen, dass zwei Hunde Knochen austauschen. Einen großen gegen zwei kleine oder so irgendwas. Das würden nur Menschen tun. Das sei das spezifisch Menschliche. Die Menschen hätten einen Hang zum Tausch. Wenn also die Menschen einen Hang zum Tausch haben, dann ist Warenproduktion, also sich zum Arbeitsprodukt als einer Ware zu verhalten, die privat produziert wird, mit anderen ausgetauscht wird, das ist dann etwas unmittelbar Menschliches. Dann ist die warenproduzierende Gesellschaft und ihre sozusagen höchst entwickelte Form, nämlich kapitalistische Warenproduktion, die unmittelbar menschliche Gesellschaft. Und genau so hat auch Adam Smith den Kapitalismus aufgefasst als natürliche Ordnung der Dinge. Und das ist genau dieser falsche Aspekt am Warenfetischismus, also das, was typisch ist für den Kapitalismus, zu verallgemeinern als eine Notwendigkeit von jeder Gesellschaft, der man also nie entkommen kann. Und diese Eigenschaft, die trifft eben nicht nur für den Warenfetischismus zu, sondern die trifft auch zu für die anderen Fetischcharaktere, die Marx im Kapital untersucht, um das jetzt hier nicht ausufern zu lassen, weil ich fürchte, dass ich sowieso schon wieder etwas zu lange rede, will ich deshalb nur kurz auf den Kapitalfetisch eingehen, den Marx im Kapital, also im Buch Das Kapital, ja auch analysiert. Kapital, betont Marx, zunächst mal ist kein Ding, ist keine Sache, sondern ist eine spezielle Wertbewegung. Kapital ist der sich verwertende Wert, abgekürzt in dieser berühmten Formel GWG-Strich, also es wird Geld vorgeschossen, Ware wird gekauft, diese Ware wird für mehr Geld verkauft, also deswegen dieses G-Strich. Und wenn das Ganze nicht auf Prellerei beruhen soll, also dass ich jetzt eine Ware unter Wert kaufe und über Wert verkaufe, dann muss das eine ganz spezielle Ware sein, die ich da kaufe, Und Marx analysiert, dass es eben die spezielle Ware Arbeitskraft ist, um die es da geht, weil die einerseits selber einen Wert hat, der bezahlt wird vom Kapitalisten, dass aber andererseits die Verausgabung der Arbeitskraft, also die lebendige Arbeit, neuen Wert schafft und dieser neue Wert höher ist, größer ist, als der Wert, den die Arbeitskraft selber hat. Und dass auf Grundlage dieser Ausbeutung der Arbeitskraft dann eben auch der kapitalistische Gewinn, Profit, Rendite, wie immer wir das nennen wollen, existieren kann. Das ist die, also jetzt auch wiederum sehr abgekürzt, die Analyse dessen, was kapitalistische Verwertung bedeutet bei Marx. Und dann analysiert er allerdings noch die Kategorie des Lohns. Also zunächst redet er nur von Kauf und Verkauf der wahren Arbeitskraft und dann geht es um den Lohn. Lohn ist nun nicht einfach die Bezahlung der Arbeitskraft. Im Lohn scheint vielmehr die Arbeit selber bezahlt zu werden. Wir arbeiten so und so viele Stunden, verausgaben uns, schwitzen, sind erschöpft. Dafür erhalten wir den und den Lohn. Es sieht also so aus, als wäre der Lohn Bezahlung der Arbeit. Wenn die Arbeit Wert schafft, dann wird dieser Wert im Lohn dem Arbeiter oder der Arbeiterin bezahlt. Man kann sich dann darüber streiten, ob der Lohn gerecht ist, ob wirklich alles bezahlt worden ist oder nicht, aber im Prinzip wird es bezahlt. Wenn dann aber trotzdem noch ein Gewinn übrig bleibt, dann kann der offensichtlich nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben, sondern dieser Gewinn ist dann das Produkt, die Frucht des Kapitals. Also wenn im Lohn alles bezahlt wird, was die Arbeit dem Wert hinzufügt und es bleibt ein Gewinn übrig, dann ist dieser Gewinn ist dann die Frucht des Kapitals. Das Kapital scheint also eine mystische Kraft der Selbstvermehrung zu haben, über die es in der bürgerlichen Theorie allerhand Theorien gibt, also wo die herkommt. Meistens wird irgendwie so argumentiert, dass das Kapital ja dazu verwendet wird, Produktionsmittel, Maschinen zu kaufen, die erlauben dann der Arbeit, produktiver zu arbeiten, mehr zu produzieren und das sei dann die Grundlage dessen, dass sich das Kapital einen Profit aneignen kann, weil man ja mit seiner Hilfe mehr produzieren konnte. In so einer Auffassung wird dann gleichgesetzt die stoffliche Eigenschaft, also Werkzeug, Maschine, welche die Produktivität, die stoffliche Produktivität der Arbeit erhöht, wird gleichgesetzt mit ihrer gesellschaftlichen Formbestimmung, als Kapital zu dienen, als Mittel von Ausbeutung, von Verwertung des Werts zu dienen. Das wird überhaupt nicht mehr unterschieden. Und insofern kommt dann die bürgerliche Ökonomie sehr schnell zu dem Ergebnis, Produktion ohne Kapital ist unmöglich. Man kann gesellschaftlich vielleicht die Früchte des Kapitals anders verteilen, so wie man ja auch heute die Steuern für Kapitalgesellschaften kann man hoch oder runtersetzen, die Löhne kann man hoch oder runtersetzen, aber ohne Kapital könne doch nie produziert werden. Und es sei auch in der Vergangenheit nie anders gewesen, auch wenn man den Namen vielleicht nicht hatte. Aber wenn man zurückgeht, selbst zum Neandertaler, wenn der mit einem Faustkeil auf irgendeinen Mammut losgeht, ja, dann ist der Faustkeil das Kapital des Neandertalers. Und nur weil er über dieses Kapital verfügt, kann er das Mammut erlegen. Es wird also gleichgesetzt Produktionsmittel und die gesellschaftliche Form des Produktionsmittels in unserer Gesellschaft, nämlich Kapital. Dass man nicht produzieren kann ohne Produktionsmittel, Das ist schon richtig. Insofern, der Neandertaler braucht schon seinen Faustkeil. Dass aber das Produktionsmittel immer die Kapitalform annehmen muss oder dass da überhaupt kein Unterschied mehr gesehen wird, das ist ein Fetischismus, der auf der Grundlage bürgerlicher Vergesellschaftung entsteht. Es ist nicht der einzige Fetischismus. Man könnte da noch eine Menge mehr dazu sagen, was ich mir jetzt sparen will. Ich mache jetzt einen Sprung in sowohl mein 10. Kapitel in dieser Einführung, als auch, wenn man jetzt an die drei Bände des Kapitals denkt, an das Ende des 3. Bandes, wo Marx nämlich die trinitarische Formel entwickelt. Trinitarische Formel, auch wieder so eine kleine, also von der Benennung her, eine kleine Spitze. Die Trinität spielt im christlichen, insbesondere katholischen Glauben eine wichtige Rolle. Die Trinität, das ist Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Es sind einerseits drei, aber andererseits ja auch nicht, weil es soll ja, das Christentum ist ja ein Monotheismus, es hat nur einen Gott und insofern ist dann Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist doch auch wieder dasselbe. Und da knüpft nun Marx also mit so einer kleinen Spitze an und spricht von einer ökonomischen Trinität, nämlich den drei Produktionsfaktoren. Wenn hier jemand mal irgendwie angefangen hat, ein Semester Volkswirtschaftslehre zu studieren, dann hat er oder sie wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Stunde genau davon reden gehört, dass alle Produktion auf drei Produktionsfaktoren beruht, nämlich den Faktoren Arbeit, Kapital und Boden. Und diese drei Faktoren, die würde man halt immer benötigen, um überhaupt produzieren zu können. Diese drei Faktoren verleihen dem fertigen Produkt ihren Wert und bekommen dann entsprechend ihre Anteile zurück. Also die Arbeit bekommt ihren Anteil in Gestalt des Lohns, Kapital bekommt seinen Anteil in Gestalt des Profits oder Zinses, je nachdem. Der Boden bekommt seinen Anteil in Gestalt der Grundrente, Pacht oder Mietzins bezahlt. Marx analysiert diese Trinität nun ziemlich ausführlich. Ich kann das auch nur zusammenfassen. Der Kern seiner Analyse läuft darauf hinaus, dass er versucht deutlich zu machen, Arbeit, Kapital und Boden unter kapitalistischen Bedingungen sind Mittel, sich einen Teil des produzierten Werts anzueignen. Aus einem Mittel der Aneignung werden sie aber in eine Quelle des Werts verwandelt. Also das ist ein Unterschied, wenn ich meinetwegen, ich bin Bodenbesitzer, ich habe das Monopol, kann hier überall ein Schild hinstellen, betreten, verboten, und benutze dieses Monopol dadurch, wenn einer durchlaufen will oder wenn einer irgendwas auf diesem Boden machen will, benutze ich dieses Eigentümermonopol, um zu sagen, hier, wenn du was machen willst, dann drück mir was ab. Dann ist dieser Bodenbesitz Mittel der Aneignung, aber der reine Boden selber hat damit noch überhaupt nichts mit dem Produkt oder mit der Wertschöpfung zu tun. Also es findet hier eine spezifische Verkehrung statt, die Marx, und jetzt will ich auch ein Marx-Zitat mal vorlesen, die Marx folgendermaßen ausdrückt, also es geht hier um die trinitarische Formel, diese Dreieinigkeit von Kapital, Arbeit und Boden. In ihr ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet. Die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk treiben. Was ist damit gemeint, mit dieser, wie hat das genannt, Versachlichung, Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit? Stofflich brauchen wir in jedem Produktionsprozess menschliche Arbeit, wir brauchen Werkzeuge und das Ganze findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern auf irgendeinem Boden. Zum Teil wird auch der Boden selber umgepflügt, wenn es um die Landwirtschaft geht. Das heißt, wir haben stoffliche Produktionsbedingungen, die in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft eine bestimmte Form annehmen. Die Arbeit ist nicht einfach Arbeit, sondern Lohnarbeit. Die Produktionsmittel, die Werkzeuge sind nicht einfach Produktionsmittel, sie sind Kapital, das sich verwerten soll. Der Boden ist nicht einfach stoffliche Grundlage, sondern der Boden ist monopolisiert von Eigentümern, die für dessen Benutzung eine bestimmte Rente verlangen. Dieser Unterschied, also von stofflicher Bestimmung und gesellschaftlicher Bestimmung, der wird aber völlig zusammengezogen, also in dem, was Marx da als trinitarische Formel analysiert. Es entsteht eine Religion des Alltagslebens, die nicht einfach nur eine verkehrte Darstellung von Produktionsverhältnissen umschließt, sondern die sozusagen die gesamte spontane Wahrnehmung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft strukturiert. Diesem Fetischismus unterliegen ja nicht bloß die Arbeiter und Arbeiterinnen, der ist genauso gültig für Kapitalisten, für Politiker, für sonst wen, der in dieser Gesellschaft tätig ist. Es handelt sich um ein spontanes Alltagsbewusstsein. Marx spricht in diesem Kapitel da am Ende vom dritten Band auch von einer Religion des Alltagslebens. Also Vorstellungen, die sich ganz spontan bilden, die unsere Auffassung von dieser bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zunächst mal strukturieren. Und das hat enorme Konsequenzen. Ich will versuchen, zwei dieser Konsequenzen ein bisschen anzudeuten. Und dann bin ich auch schon am Schluss. Also es wird jetzt nicht mehr allzu lange gehen. Die erste Konsequenz ist ja in diesem Zitat bereits gesagt worden: Versachlichung der Produktionsverhältnisse. Also kapitalistische Produktion erscheint nicht als eine historisch bestimmte Produktion, die historisch auch anders sein könnte. So wie man heute die Sklaverei betrachtet, das gab es mal historisch, aber besteht doch keine Notwendigkeit dazu, kann man abschaffen, ohne dass die Menschheit verhungern muss. Der Kapitalismus wird anders betrachtet, indem die stofflichen Produktionsnotwendigkeiten zusammenwachsen mit ihren gesellschaftlichen Formbestimmungen, scheint Kapitalismus überhaupt die einzig mögliche Form von Produktion zu sein. Man kann ein bisschen was an den Verteilungsverhältnissen ändern, aber doch bitteschön nicht an diesen grundlegenden Kapitalfunktionen. Das sind so quasi technische, stoffliche Sachzwänge, sachliche Notwendigkeiten, mit denen ja auch häufig genug argumentiert wird. Also das ist sozusagen die spontane Wahrnehmung von Sachzwängen, dass wir in einer Gesellschaft von Sachzwängen leben, das hat sehr viel mit der trinitarischen Formel und diesem Fetischismus zu tun. Zweite Konsequenz: Wir haben diese drei Produktionsfaktoren und diese Produktionsfaktoren, so wie sie in der trinitarischen Formel spontan erscheinen, könnte man beschreiben als, ihr Zusammenwirken könnte man beschreiben als eine Art von antagonistischer Kooperation. Kooperation, sie sind alle notwendig, antagonistisch, sie sind aber auch gegensätzlich. Diesen drei Produktionsfaktoren entsprechen drei verschiedene Klassen, die über diese Produktionsfaktoren verfügen. Diese drei Klassen müssen einerseits kooperieren, um was zu produzieren, andererseits streiten sie sich dann um das Produkt. Die Arbeiter wollen mehr Löhne, die Kapitalisten wollen höhere Profite, die Grundeigentümer wollen höhere Pachten oder Grundrenten. Also es ist nicht alles harmonisch. Es ist zwar so eine grundlegende Kooperation notwendig, aber es ist halt auch nicht alles ganz harmonisch. Insofern antagonistische Kooperation. Sie streiten sich, sind aber aufeinander angewiesen. Ja, was braucht man in so einer Situation? Man braucht natürlich eine gerechte Lösung, die legitimen Ansprüche der einzelnen Klassen berücksichtigt. Und insbesondere, wenn die sich untereinander nicht einigen können, braucht man einen neutralen Schiedsrichter. Und das ist dann der Staat. Das heißt, der Staat soll für Gerechtigkeit sorgen. Das ist das ist nicht eine Verschwörung, die dahinter steckt, dass Leute sowas im Kopf haben, sondern das ist eine Bewusstseinsform, die ganz spontan aus den Verhältnissen entspringt. Wenn wir uns das jetzt genauer angucken, dann erkennen wir da jede Menge von Phänomenen wieder, die in unserer alltäglichen Realität, in unserer politischen, sozialen Realität eine wichtige Rolle spielen. Sozialpartnerschaft, kooperatives Verhalten von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden, das ist genau dieses Verhalten, was dieser antagonistischen Kooperation entspricht. Also man ist sich darüber im Klaren, wir sind irgendwie aufeinander angewiesen, aber gleichzeitig streiten wir uns ja. Die Staatsfixiertheit der Arbeiterbewegung lässt sich auch sehr gut vor diesem Hintergrund erklären. Das ist nicht einfach nur ein Spleen von irgendwelchen Arbeiterführern gewesen, sondern das ist eine Bewusstseinsform, die aus dieser trinitarischen Formel entspringt. Das heißt aber auch, das hat auch Konsequenzen für das, was wir als Klassenkampf bezeichnen. Es gibt einen Klassenkampf, wo also Klasse gegen Klasse tatsächlich kämpft, der aber überhaupt nichts mit irgendeinem Kampf gegen den Kapitalismus zu tun hat. Der spontane Klassenkampf ist zunächst mal Kampf innerhalb des Kapitalismus um ein bestimmtes Stück vom Kuchen, oder meinetwegen, es ist nicht immer nur der Kuchen, es sind auch die Arbeitsbedingungen, die Lebensbedingungen, unter denen man da leben muss. Aber es sind zunächst mal Kämpfe vor dem Hintergrund dieser antagonistischen Kooperation, wie sie einem von der trinitarischen Formel nahegelegt wird. Also nicht jeder Kampf in der bürgerlichen Gesellschaft hat ein transzendierendes Moment, also ein Moment, was über diese Gesellschaft hinausweist. Im Gegenteil, die meisten Kämpfe haben erstmal ein sehr stark affirmatives Moment. Sie finden in dieser Gesellschaft statt und halten sie auch am Laufen. Dementsprechend hat auch Marx von der Lohnform als derjenigen Form gesprochen, auf der alle Freiheits- und Gerechtigkeitsillusionen sowohl der Arbeiter wie der Kapitalisten beruhen. Also sozusagen die Kämpfe werden geführt, auch mit bestimmten normativen Maßstäben, was ist Gerechtigkeit, was ist Freiheit. Im spontanen Bewusstsein sieht es so aus, als würden diese Maßstäbe aus irgend so einem Himmel der Normen heruntergenommen Wir reden über Gerechtigkeit und gerecht muss es doch zugehen. Und das ist, hier haben wir eine Gerechtigkeitslücke. Das war vor ein paar Jahren, als die rot-grüne Regierung zum ersten Mal gewählt worden ist, 1998, da war das große Schlagwort in dem Wahlkampf Gerechtigkeitslücke. Es sei eine Gerechtigkeitslücke aufgetreten. Ja, was heißt Gerechtigkeit? Wo wird der Maßstab von Gerechtigkeit hergenommen? Dieser Maßstab damals war der fehlende Ausgleich der Klassen. Die eine Klasse, die hat immer ganz viel bekommen, die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und so weiter sind fürchterlich angestiegen, die Löhne dagegen sind stagniert. Insofern Gerechtigkeitslücke. Also genau dieser Ausgleich, den die trinitarische Formel nahelegt, der sei nicht erreicht worden und jetzt müsse eben durch eine andere Politik dieser Ausgleich wiederhergestellt werden. Das heißt also, dieser ganze Gerechtigkeitsdiskurs hat überhaupt kein sprengendes Moment, sondern ist erstmal ein Moment innerhalb dieser bürgerlichen Gesellschaft. Und damit, und jetzt bin ich auch wirklich beim Schluss, und damit wird dann auch deutlich, dass eine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, an der kapitalistischen Gesellschaft, tiefer ansetzen muss, als bei Verteilungskämpfen, bei ungerechten Behandlungen, bei Ungleichbehandlungen, dass die Kritik ansetzen muss bei der grundsätzlichen Art und Weise der Vergesellschaftung. Also die Vergesellschaftung, die überhaupt dann diesen ganzen Fetischismus hervorbringt, mit den systemkonformen Konfliktlösungsmöglichkeiten. Diese Vergesellschaftungsweise, die eben vermittelt ist über Wert, über ein selbstzweckhaftes Kapital, die muss kritisiert werden. Das heißt also, es geht nicht um, wie das in den letzten Jahren ja auch häufig der Fall war, es geht nicht um Kapitalistenkritik, sondern es geht um Kapitalismuskritik. Und Kapitalismuskritik beinhaltet eben weit mehr als nur Kritik an ungleicher Verteilung, Kritik an Ausbeutung. Ausbeutung gab es auch in anderen Klassengesellschaften. Kapitalismuskritik bedeutet Kritik an einer Vergesellschaftung über den Wert. Kritik an einem gesellschaftlichen Verhalten, was auf Privatproduktion beruht und nicht auf der Herstellung einer kooperativen Gesellschaftlichkeit, das wäre die Alternative, für die der Marx vor über 100 Jahren dieses heute nicht so geliebte Wort Kommunismus gewählt hat.